Ich habe mich mal hingesetzt und habe alles, was ich zu Infobusiness, Online-Produkte skalieren weiß, runtergeschrieben und mal einen Haufen Notizen für dich mitgebracht und wir gehen die durch. Das dauert wie viel auch immer Minuten im Titel steht und das ist wirklich voll mit Strategien, voll mit Taktiken, voll mit Beispielen, die allesamt aus der Praxis stammen, aus den 8-stelligen Umsätzen, die ich meinen Kunden generiert habe, aus den Learnings, die ich dann davon übernommen habe für mein eigenes Business, das über 5 Millionen Euro Umsatz mittlerweile reingeholt hat und was ich dir hier auf diesem Kanal dann eben mitgehe. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Whiteboard. Und Nummer 1 Tipp, egal ob das vor deinem ersten Produkt jetzt ist, dass du es jetzt hier anschaust oder vor deinem nächsten, erinnere dich immer wieder dran, sell before you build. Ist ein Kernkonzept, das aus Silicon Valley stammt, kann man sagen, dass man einen Prototypen, ein MVP, ein Mini-Produkt baut, bevor man es veröffentlicht. Es wurden nicht neue Erfindungen einfach in Massen produziert, bevor klar war, dass da eine Nachfrage war. Deswegen, wenn etwas gut ankommt am Anfang, häufig auch bei Ultra-Mega-Giganto-Konzernen wie Apple, gibt es am Anfang erstmal weniger. Natürlich ist es auch teilweise Marketing, aber gerade kleinere Firmen haben erstmal von etwas Neuem, das sie rausbringen, weniger zur Verfügung. Und das bedeutet für dich, mit Informationen, mit Training, mit Beratung etc. im Online-Bereich, baue das Produkt nicht, bevor du es verkaufst. Es ist immer ein riesen Nachteil, den du für dich da aufbaust, weil du vermutlich dann erstmal ein paar Wochen da drin bist, das Ganze zusammenzusammeln, ob das jetzt ein Videokurs ist, ob das eine schriftliche Ressource ist, ob das Sachen sind, die du mit KI kombinierst, ob das 1:1 Beratungskonzepte sind. Gewinne zuerst Kunden, gewinne Anfragen danach. Ideal ist es natürlich, wenn du bereits einen Strom von potenziellen Kunden hast und einfach sagen kannst, hey, was hältst du eigentlich hiervon? Das könnte auch zu dir passen. Ob das jetzt ein kleineres oder ein größeres Produkt ist. Und dann kannst du hier schon mal gucken, wie ist die Rückmeldung in Bezug auf, was drin sein müsste, in Bezug auf Pricing, in Bezug auf Ablauf, in Bezug auf verschiedene Komponenten. Auch für mich eins, also wahrscheinlich das erste, ja, das war das erste Projekt, das richtig gut durch die Decke ging für die damaligen Verhältnisse 2019, als ich mit einem Geschäftspartner ein neues Training auf- und ausgebaut habe und den Marketingteil dafür übernommen habe, haben wir das genau so gemacht und es hat mir einfach gezeigt, wie viel besser es war, weil hätten wir das Produkt gebaut, bevor wir zahlende Kunden da gehabt hätten. Hätten wir an diesen vorbeigebaut und das Training hätte wenig mit deren Bedürfnissen zu tun gehabt. Und es ist egal, ob das jetzt B2B, High-Level, Tech-Stuff ist, den du weitergibst, ob es beziehungs- und zwischenmenschliche Sachen sind oder ob es um Gesundheit, Fitness, Abnehmen, Schmerzfreiheit, was auch immer geht. Arbeite am Kunden, mit dem Kunden, entwickle so das Produkt, das dann von dieser einen Person aus skalierbar ist. Leg den Fokus darauf am Anfang. Und auch eine Umfrage wird dich nicht davor bewahren, das tun zu müssen. Warum? Wenn du eine Umfrage startest und Leute persönlich oder in Form von Umfrage eben fragst, würdest du das kaufen? Wäre das interessant für dich? Und die Leute sagen, ja, ist das nice. Aber Fakt ist, nur überwiesenes Geld ist in der Businesswelt Realität. Erst wenn jemand wirklich kauft, ändert sich alles. Dann ist wirklich Buy and Down wirklich ein magischer Moment. Ich meine, du kennst es auch, wie oft warst du in einem Warenkorb, hast die Sache hingelegt, hast an einem Webinar teilgenommen, was auch immer es letztlich war, hast den Gespräch gebucht, aber dann am Endpunkt gesagt, ah, doch, später und dann doch nicht. Es war doch nicht dringend und relevant genug zu dem, was du jetzt tust. Das heißt, sell before you build, um herauszufinden, was Leute jetzt wirklich kaufen. Zweitens, keep it unscalable für den ersten Kunden. Heißt, wenn du von vornherein nur ein Auge darauf hast, wie kann ich das möglichst skalierbar, möglichst groß machen, wieder iterierst du an deinen Kunden vorbei. Sagen wir mal, du willst ein neues Programm starten, einen neuen Videokurs rausbringen. Wenn du ihn einfach nur für die ersten 10 Kunden individualisiert machst oder mit denen nochmal eine 1:1 Komponente dazu packst, auch wenn das nicht endskalierbar wäre für 1 Million parallele Kunden, dann bist du besser dran. Weil du eben nicht nur in deiner Fantasiewelt unterwegs bist. Und hier geht es Millionen-Funnel. Ja, aber das ist ein essentielles Konzept. Wenn dein Produkt Crap ist, dann wird auch der Rest nicht funktionieren. Zumindest nicht langfristig. Du kannst vielleicht kurz Geld absahen, aber am Ende des Tages muss das Produkt schon gut sein. So, das ist Nummer 2. Keep it unscalable für den Anfang. Dann, track everything. Du hast Marketing-KPI, du hast Sales-KPI, du hast Kunden- und Member-KPI. Dafür gibt es ein Wundertool, Google Sheets, und dafür gibt es mittlerweile coole Erweiterungen mit KIs wie Manus oder Google Looker Studio heißt das, wo du in sehr kurzer Zeit aus einem vielleicht eher unübersichtlichen Sheet auf einmal ein ganz klares Dashboard haben kannst, das für dich und dein Team super einsehbar ist. Und du kannst sehen, wie viel zahlen wir pro neuem Lead, wie viel pro neuem Kunden, wie hat sich das im Vergleich zu letzter Woche, letzten Monat, letzten Quartal verändert. Wie haben sich die Quoten von ein erstes Gespräch wurde gebucht zu es hat stattgefunden, wie hat sich das verändert und woher kommt dieser Shift? Weil am Ende des Tages hast du dann einen lebenden Organismus vor dir, wie ne, auch Ärzte mit Menschen, wo es viele Wechselwirkungen gibt. Wenn man eine Sache verändert, dann verändern sich auch viele verschiedene Dinge. Allein wenn man auf Nasenatmung switcht, anstatt immer durch den Mund zu atmen, verändert sich viel in der Biochemie, in der Physiologie, sogar in der Knochenstruktur über lange Zeit im Gesicht. Sehr spannendes Thema, aber ich drifte ab. Warum ich das sage, ist, wenn ein Problem auftaucht, wie auch bei einem Menschen, aber mein Ellbogen tut weh, dann musst du in der Lage sein, das ganze System abzuklopfen, um zu gucken, wo ist der Engpass, wo ist vielleicht irgendeine Wechselwirkung. Und das kannst du nur, wenn du deine Zahlen im Blick hast. Und das klingt erstmal nach ultra stumpfer Verwaltungsarbeit, aber am Ende des Tages, für Millionenumsätze nutze ich ein sehr, sehr simples Dashboard, wo ich einmal die Woche drauf gucke, um die Zahlen zu tarieren. Wenn es jetzt eine Kampagne ist, die jetzt ganz akut für ein Live-Webinar zum Beispiel nur über eine Woche läuft, dann macht es natürlich Sinn, im kleineren Intervall drauf zu gucken, was hat sich jetzt getan. Aber auch wenn es eine Live-Webinar-Kampagne zum Beispiel für eine Woche sein sollte, macht es mehr Sinn, das laufen zu lassen. Natürlich einen Blick auf den Leadpreis zu haben, den du dir leisten oder nicht leisten kannst, das musst du im Blick haben, um dann im Anschluss für die nächste Kampagne Iterationen zu machen. Das ist auf jeden Fall meine Best Practice und das wird dir gut tun, das im Blick zu behalten, alles zu tracken. Sales KPI ebenfalls bedeutet einzelne Metriken, die sich auf die Gespräche beziehen und Member KPI, da wirst du ja auch Unterschiede bemerken. Im Churn, wie viele deiner Kunden bleiben bei dir, wie viele gehen wieder, wie viele empfehlen dich weiter, wie viele empfehlen dich nicht weiter, wie bewerten dich manche im ersten, dritten und sechsten Monat ihrer Mitgliedschaft oder ihrer Kundschaft bei dir und wie viele nicht. All das sind Dinge, wenn du die im Blick hältst, kannst du wirklich den Organismus hier, wie auch dein Körper, mit zum Beispiel so einem Trackingband wie Whoop, im Blick behalten. Mach Kundenumfragen. Ich habe es jetzt gerade schon angerissen. Kundenumfragen lohnen sich nicht nur bei bestehenden Kunden zu machen, sondern auch ganz am Anfang der Customer Journey. Bedeutet, wenn jemand bei dir kauft, dann ist das der Moment, in dem die Umfrage geschehen muss. Auf der Danke-Seite nach der Buchung zum Beispiel. Oder selbst wenn es telefonisch oder per Zoom geschieht, sollte standardisiert sein. Hey, hier ein paar Fragen für dich oder füll das mal bitte aus und danach zeige ich dir das und das im Mitgliederbereich, wenn es direkt ins Onboarding übergehen sollte. Essentiell. Warum? Ich habe das damals vom CEO von Clicktip gelernt. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand eine Umfrage, in welchem Zustand jemand ist, wenn er die Frage eine Umfrage beantwortet. Heißt, wenn du eine Umfrage erst ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate, nachdem jemand Kunde wurde, rausschickst, dann ist die Person schon wieder in einem anderen Zustand. Sie geht auf deine Inhalte ein oder ihr arbeitet schon zusammen. Aber wenn du gerade jemand abgeschlossen hast, dann ist das ja dieser kleine, prekäre, wunderbare, wichtige Moment vor allem und nach dem Kauf. Und die Person ist nah dran an ihrer Kaufentscheidung und kann dir am besten Feedback geben, warum sie da ist, was ihre Wünsche, Ziele, Probleme etc. und Gründe jetzt zu starten sind. Und es gibt dir auch eine Möglichkeit, je nachdem wie individuell du mit deinen Kunden arbeitest, dann die Experience, die Lernmaterialien etc., um sie mehr herum zu maßschneidern. Große Empfehlung auf jeden Fall für dich an der Stelle. Kundenumfragen machen. Das kannst du auch natürlich fortlaufend während ihrer Erfahrung mit dir dort zu allermindestens sollte es die Frage sein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du Produkt oder diese Zusammenarbeit jemand anderen empfehlen würdest. Das lohnt sich auch, wenn du Dienstleistungen machst. Wenn du hochpreisige 1:1 Beratungen hast oder sogar Dienstleistungen, stell diese Umfragen, um einen Puls zu haben, wo deine Kundschaft gerade steht. Testimonials, das Lebensblut eines jeden erfolgreichen Businesses auf jeden Fall. Das ist eine Sache, zu der ich sehr bullish bin, weshalb ich auch bei meinen Projekten ein Adlerauge habe darauf, Testimonials aufzurufen. Und was ich jetzt hier durchblättere, ist von einem meiner Projekte, dem Copywriting-Training, die Verschriftlichung der Testimonials. Das sind einfach die Transkripte von Gesprächen, die ich mit erfolgreichen Kunden geführt habe. Und das sind nicht mal alle. Ich habe wirklich für die ersten 100 plus Testimonials mir jeweils 1:1 Zeit genommen dafür, was nicht nur gut war für den Customer Lifetime Value, es war natürlich auch gut für mich, um zu wissen, was passiert bei den Kunden, was hilft wirklich. Und so entstanden auch gute Interviews und gute Testimonials. Das ist eine Sache, die kannst du nicht so gut outsourcen. Und die habe ich auch lange, lange, lange nicht outgesourced. Und ich blättere immer noch, weil das sind 639 Seiten von Transkripten. Und das ist nicht mal die Hälfte der Kundenrückmeldungen, die wir positiv bekommen haben. Das ist wirklich ein Oschi, dieses DIN A4 Buch hier. 2,2 Kilo, meine ich. Und nichts spricht lauter als Kundenergebnisse. Vor allen Dingen viele verschiedene Kundenergebnisse. Egal in welcher Branche du bist, egal wie spezifisch das ist, egal wie high-level und erklärungsbedürftig das ist. Wenn du ein Business hast, dann hast du viele verschiedene Arten von Kunden. Auch innerhalb von B2B-SaaS-Geschäftsführern hast du eher so die Team-People, hast du eher so die Coding-People, hast du eher so die dominanten, statusgetriebenen Leute. Dann hast du Leute mit kleinen Teams, Leute mit großen Teams, egal was deine Zielgruppe ist. Leute kommen aus verschiedenen Hintergründen. Und umso breiter das Spektrum von Kundenstimmen ist, wirklich nahbaren, echten Kundenstimmen, was gerade heutzutage im KI-Zeitalter nochmal umso wichtiger ist, weil man ja mit KI das recht schnell faken kann, umso mehr du davon hast, umso stärker ist es. Weil dann hast du, beziehungsweise dein Vertriebsteam nachher auch, ein Portfolio von möglichen Kundenstimmen, die du rausschicken kannst als Follow-up an neue Kunden oder an potenzielle Kunden. Weil es macht wenig Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel im B2B-Sales bist und du möchtest eine kleine inhabergeführte Entwicklerbude als Kunden gewinnen, denen die Testimonial zu schicken von jemandem, der gerade sein erstes Business gestartet hat oder den von der Enterprise-Level-Firma mit 500 Mitarbeitern, sondern eine, die zu ihm oder ihr dann eben passt. Umso ähnlicher die Leute in Kundenstimmen uns sind als Kunden, umso eher, ja, sehen wir uns auch dort, umso eher beeinflussen sie uns, umso eher überzeugen sie uns auch. Das heißt, mach mehr Kundenumfragen und hol mehr Testimonials ein. Und du kannst im Zweifelsfall auch einen Bonus bieten, den du in der Hinterhand hast, nicht für eine gute Kundenstimme, sondern sagen, hey, du bist jetzt so und so weit gekommen, ich würde gerne mal Feedback mit dir aufnehmen, ich würde dir auch das und das als Dankeschön für deine Zeit schicken. Und das ist eine recht gute Kombination. Für deinen Start brauchst du einen simpelst möglichen Funnel. Bedeutet, wenn du noch nicht sechsstellig im Monat machst, dann brauchst du nicht mit vielen verschiedenen Funnel experimentieren. Es reicht ein Produkt mit einer Zielgruppe, mit einem Funnel, um auf deine erste Million zu kommen, innerhalb von einem Jahr. Und dieser Funnel sollte möglichst simpel sein. Wenn du dir denkst, okay, ich habe eine Landingpage und da mache ich ein Quiz. Basierend auf dem Quiz schicke ich dann verschiedene Lead Magnets raus. Basierend auf den Lead Magnets nochmal individualisierte E-Mail-Kampagnen. Dann werden die Leute angerufen, die kriegen eine KI. Wenn dieser Weg lang ist, dann bricht er am ehesten ab. Es gibt ein mathematisches Grundprinzip, das besagt, je simpler eine Lösung ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch stimmt. Leider fällt mir der gute Herr, der diesen Begriff geprägt hat, nicht ein. Auch Occam, Occam's Razor nennt man das Ganze. Er war, glaube ich, ein Mathematiker im Mittelalter, aber nagel mich nicht drauf fest. Und wenn dein Funnel einfach nur eine Seite mit einem Call to Action ist, mit einem weiteren Schritt und dann immer einem simplen nächsten Schritt, der logisch für den Kunden ist, der die Customer Journey, also das Involvement vom Kunden mit deinem Thema, mit deinem Produkt und mit dir als Person vertieft, das ist, wonach du Ausschau hältst. Also, wenn du merkst, du brauchst ein Whiteboard, um irgendwie deinen Funnel im Blick zu behalten, dann machst du es falsch. Wähle den simpelstmöglichen für den Start. Auch wenn du da loslegst und beziehungsweise überlegst, deinen Funnel zu ändern oder sonst etwas zu wählen, wähle die Plattform, den Stil und den Funnel, der zu dir und deiner Zielgruppe passt. Einfach gesagt, wenn du B2B-Leute erreichen möchtest, ist LinkedIn eine Plattform dafür. Instagram aber auch. Instagram ist auch eine Plattform für B2C-Leute. LinkedIn wiederum nicht. Bedeutet, Wenn du das Format der Plattform nicht feierst und wie der Ton dort ist, sage ich jetzt mal, dann wird es dir auch schwerfallen, dort wirklich durchzustechen. Instagram ist sehr versatil, YouTube ist sehr versatil, also sehr vielseitig, sehr vielschichtig. Aber wenn du zum Beispiel weißt, du performst gut im Video, dann mach Video. Wenn du weißt, aufgezeichnet taugt dir weniger, mach eher Live-Sachen, dann mach einen Live-Webinar-Funnel. Wenn du weißt, du bist top in wirklich beständigem Schreiben, dann schau, ob du viel mehr noch mit E-Mail-Follow-up machst und auf LinkedIn und vielleicht Threads sogar aktiver bist oder Slide-Deck-Posts, also Karussells, als Ad und als Post machst auf Instagram. Schau, was ist deine Stärke und dann mach einfach mehr davon. Das ist, glaube ich, am Anfang sehr unterschätzt, weil es einfach essentiell ist, dass du mit deinem Stil halt da herausstichst. Und das kriegst du hin, wenn das Ganze zu dir passt. Natürlich mit der Fußnote. Deine Zielgruppe muss dort auch unterwegs sein. Sei aber auch flexibel in dem, was deine Ad-Plattform ist. Dinge wandeln sich. Also wir hätten ja auch alle gerne, dass das, was jetzt gerade funktioniert, immer funktioniert. Aber Fakt ist einfach, das ist nicht so. Zum Beispiel, als ich loslegte mit Online-Marketing, waren Facebook-Ads, nicht mal unbedingt Instagram, sondern Facebook-Ads der letzte Schrei. Da hat es dann gezählt, dass deine Facebook-Page möglichst viele Likes hatte und das war ein hohes Statussymbol sozusagen in dieser Welt und ein Vertrauensmerkmal. Heute interessiert das ja keinen mehr. Dann kam es aber auf, dass Facebook, heute ja Meta, damals noch nicht mal Meta, dass Facebook strenger wurde, was Richtlinien angeht. Dass aus verschiedensten Gründen Werbekonten gesperrt und eingeschränkt wurden und Leute haben Möglichkeiten gesucht, um außerhalb von Facebook auch Kunden zu gewinnen. Und so kam dann YouTube mehr ins Spiel. YouTube als Teil von Google, YouTube-Werbung, die Videos, die dich unterbrechen, bevor du dein Video loslegst. Tipp, hol dir YouTube Premium. Haben die aber auch entsprechend gut bepreist, dass viele Leute das nicht tun, was YouTube-Werbung halt weiterhin effektiv macht. Ich glaube, es kostet in Deutschland 17 Euro im Monat oder sowas. YouTube wurde jedenfalls dann beliebter und bekannter und ist mehr ins Zentrum gerutscht. Ne? Und darüber wurden dann viele Ads geschalten. Und jetzt tatsächlich, im letzten Jahr, würde ich sagen, letzten eineinhalb Jahre ist das wieder geswitcht, dass YouTube und Google sehr viel strenger wurden mit ihren Richtlinien. Und mit Richtlinie meine ich mal nicht nur, dass Krypto-Scams mit Fake-KI-Werbung eingeschränkt werden, sondern dass einfach simple, bodenständige Versprechen aus irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Gründen, die auch für die Support-Mitarbeiter der jeweiligen Plattform nicht nachvollziehbar sind, das basierend auf denen Accounts gesperrt oder Werbung blockiert wird. Und heutzutage, Stand jetzt zumindest, ist Meta wieder richtig cool, richtig entspannt und lässt teilweise viel zu viel durchgehen. So, und hier ist eben wichtig, sei flexibel in dem, was deine Ad-Plattform ist. Ja, ein Funnel, eine Plattform reicht, um auf deine Million zu kommen, aber das kann sich auch switchen, was diese eine Plattform ist. So, wähle die richtigen Systeme am Anfang, ein späterer Wechsel ist Pain. Das kann sein, eben deine Mitgliederbereichsplattform, Memberspot und wie sie alle heißen, dein Zahlungsanbieter, Digistore und Co. zum Beispiel, dein E-Mail-Marketing-System, ClickDip und Co. zum Beispiel, dein Webinar-System, zum Beispiel WebinarJam oder Zoom. Der Wechsel später, der ist Pain, der ist anstrengend und du wirst es vermutlich nicht machen, wenn du gerade skalierst, weil es ein Rattenschwanz von Veränderungen in Automationen, Anbindungen und Nutzung und vielleicht Nutzungsgrenzen dann auch widerspiegelt. Deswegen wähle ich hier einfach welche und bleib mit denen dann fürs Erste. Auch eine wichtige Erkenntnis ist, dein Produkt. Und du merkst, ich spreche nicht nur über Marketing-Hacks, immer mal wieder Marketing, Sales, Systeme, Leadership, Planung, Strategie, aber auch Produkt. Und dein Produkt, wenn du ein digitales erstellst, wenn es ein Beratungsleitfaden ist, wenn es eine 1-zu-1-Betreuung ist, wenn es Events sind, was auch immer es ist, das wird in der ersten Fassung vermutlich noch nicht perfekt sein. Und das ist auch völlig fein. Deswegen haben wir das ganze Thema Sell Before You Build am Anfang angesprochen, sodass du im Blick hast, dass du nicht die perfekte, fertige Idee haben musst, sondern es okay ist, um deine Kunden herum zu bauen. Aber auch das wird outdated sein. Und für mich war wirklich eine Best Practice, die sehr wichtig war auch, mein Produkt 1 bis 2-mal im Jahr, am Anfang habe ich es, glaube ich, 2-mal gemacht, 1 bis 2-mal im Jahr zu überarbeiten und neue Updates hinzuzunehmen, die Struktur nochmal anzugucken, das Ganze mit frischen Augen zu betrachten und zu gucken, spiegelt das wieder, zu wem ich geworden bin. Wenn du noch nicht bei deiner 1. Million bist, dann ist das Zukunftsmusik für dich. Mach die erstmal, bevor du das Ganze überarbeitest. Aber dann ist auf jeden Fall Zeit dafür, weil du halt merkst, mit ein paar Dutzend, paar hundert Kunden, wo Abbruchpunkte sind, wo immer wieder Fragen aufkommen. Und um fair zu sein, auch wenn du noch nicht bei der ersten Million bist, du kannst das schon früher in kleinen Dosen machen. Bedeutet, wenn du merkst, okay, es kommen immer wieder Fragen zu diesem und diesem und diesem Thema auf, was für eine Vorlage, für ein Videotraining, für ein Custom-GPT kann ich dir in die Hand geben, damit das nicht mehr problematisch, nicht mehr ein Engpass ist für meine Kunden. Pitch deine Liste nicht weg, sondern tu das in Intervallen. Du wirst eine Liste aufbauen, eine E-Mail-Liste von Leads. Ob das jetzt ist, weil du einen Webinar-Funnel hast oder ein Video-Funnel, wo Leute sich eben per E-Mail-Adresse eintragen, oder ob das ist, weil du einen Fragebogen hast, wo sich wirklich qualifizierte Interessenten oder zumindest tief interessierte Interessenten eintragen, und daraus wird eine Liste entstehen von Leuten, die du erreichen kannst. Mach auf jeden Fall E-Mail-Marketing, egal in welchem Segment du unterwegs bist. Und auch hier, die meisten haben Angst, zu viel zu machen. Wenn du es gut machst, und hol dir einen guten Copywriter, wenn du es selbst nicht kannst und nicht die Zeit dafür nehmen möchtest. Die meisten Leute können mehr schreiben, mehr veröffentlichen, mehr rausschicken, als sie denken, solange es eben gut gemacht ist und von der Tonalität her zur Zielgruppe passt und Mehrwert liefert. Die meisten nutzen ihre E-Mail-Liste halt nur immer, um zu pitchen. Hey, nächstes Webinar. Hey, nächstes Produkt. Und die Leute da reinpressen. Und es ist auf jeden Fall nützlich, wenn du regelmäßig Live-Webinare machst, deine Liste da immer wieder einzuladen. Aber liefere dazwischen Content. Lass sie mal ausatmen. Also das ist eine Sache, die man überstrapazieren kann. Wenn ich weiß, jede E-Mail ist jetzt nur ein kurz gedachter nächster Pitch, irgendwann habe ich da halt keinen Bock drauf. Du darfst in jeder E-Mail auf jeden Fall ein Call to Action drin haben, und dafür ist die Signatur super, dass da immer der Call to Action drin ist. Hey, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest, melde dich hier bei mir. Aber bleib jedenfalls dran mit Content für deine Liste und mit Pitches in Intervallen. Nächstes auf jeden Fall, mach Content irgendwo. Mach Content auf jeden Fall. Weil, und das ist jetzt natürlich ein Buzzword geworden im Online-Marketing-Bereich, dass man eine Vertrauensrezession beobachtet, bedeutet, es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass jemand eine Werbeanzeige sieht und dann sofort einfach kauft, sondern dass recherchiert wird, dass Leuten erstmal gefolgt wird, dass gehuckt wird, ist das Ganze echt. Und während du Werbeanzeigen schaltest, möchtest du natürlich einen kurzen Sales-Zyklus haben, also einen möglichst kurzen Zeitraum zwischen jemand sieht zum ersten Mal etwas von dir und kauft dann. Aber auch gleichzeitig musst du respektieren, dass es dort Leute gibt, die einen Touchpoint mit dir haben, egal ob Live-Webinar, Werbeanzeige, was auch immer, und dann erstmal dir folgen und sich erstmal berieseln lassen. Und dann über Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre kaufen. Also es war, auch als ich die Auswertung mal bei mir im Business gemacht habe, crazy teilweise dann Kunden zu sehen, die 1, 2, 3 Jahre später gekauft haben. Ist natürlich ein Vorteil, nehme ich sehr gerne mit. Es ist natürlich keine Strategie zu sagen, okay, für mich ist okay, wenn alle Leute erst in 3 Jahren kaufen, zumindest nicht, wenn du auf dem Weg zu deiner ersten Million bist, aber du nimmst es natürlich in Jahr 2, 3, 4 und so weiter sehr gerne mit. Long story short, Content sorgt nicht nur für mehr Kunden hinten raus, sondern ist auch einfach Munition für dich, wenn du Follow-up betreibst, wenn du irgendeine Art von Ressourcen für potenzielle Kunden erstellen möchtest. Und hier darfst du echt nicht Angst haben, zu viel zu geben in deinem Content. Es müssen jetzt keine Schritt für Schritt Klick mir nach Anleitungen sein, wobei das auch, je nachdem, was dein Thema ist, sein kann. Es gibt dir aber einfach eine Möglichkeit, deinem Vertriebsteam oder dir selbst etwas in die Hand zu geben, was Leuten geschickt werden kann. Es gibt so eine Daumenregel, was aber absolute Bro-Weisheit ist. Jemand muss 10 Stunden Content von dir gucken, um bereit zu sein, 1.000 Euro auszugeben. Das Ganze kann natürlich beschleunigt werden durch persönlichen Kontakt, wie zum Beispiel ein Telefonat oder Webinare etc. Kann sein, kann nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß einfach, Content auf egal welche Art, baut dir eine Marke langfristig, gibt Leute ein Gefühl, dich zu kennen, gibt ihnen eine Chance, dich mögen zu lernen und deine Kompetenz wertzuschätzen. Und das lohnt sich immer. Und wenn du es nur in einem alle 1 oder 2 Wochen YouTube-Video-Format machst, YouTube, offensichtlich siehst du das hier vermutlich auf YouTube, finde ich meine Lieblingsplattform. Und ich sage dir auch einen Grund, nämlich ein Instagram-Reel, selbst wenn es gut ist, hat vielleicht eine durchschnittliche Anguckdauer von 15 Sekunden und das ist schon ein guter Durchschnitt. Ein YouTube-Video, wenn es länger als 10 Minuten dauert und der Content gut ist, dann wird es zumindest für ein paar Minuten angeschaut. Und selbst wenn es nur 2 Minuten durchschnittliche Anguckdauer wären, weil ganz viele Leute abspringen, aber auch ganz viele Leute länger gucken, ist das schon mal das Achtfache, der achtfache Ertrag zu einem Reel. Und natürlich ist ein schnelles Reel mal schneller aufgenommen als ein YouTube-Video, aber ist es das wirklich? Wie schnell haust du solche Reels raus? Wie viele Anläufe brauchst du? Wie viel Aufwand ist es, die einzeln zu posten, einzeln zu editieren etc.? Natürlich eine Sache, die du abgeben kannst, was vor deiner ersten Million vermutlich aber noch nicht Standard Practice bei dir ist. Also ich bin bullish, was YouTube angeht und gerade heute mit KI-Automation kann man das super repurposen in Blogartikel, LinkedIn-Posts, E-Mails etc. Also mach Content. Leute entscheiden langsamer und anders, als du es gerne hättest. Ich habe es gerade schon angesprochen, wie wichtig Backend-Selling ist und vielleicht können wir das jetzt einfach kurz abhaken. Leute entscheiden langsamer, als du es gerne hättest. Gib ihnen Material, das sie in der Zwischenzeit angucken und lesen können. Dann, Team. Je weniger Leute du hast, gerade am Anfang, umso wichtiger ist die Qualität von jeder einzelnen Person, die in dein Team kommt. Schau, wenn du alleine bist und du einfach eine zweite Person dazu holst, dann ist das 50% der ins Projekt involvierten Personen. Und da darfst du keine Abstriche machen. Wenn du das Ganze selbst anschiebst, dann, zu dem Grad auch immer, wo du gerade bist auf deiner Reise, bist du ein A-Player. Du hast Initiative, du übernimmst Verantwortung, du gehst ins Risiko, du planst voraus und du setzt um mit größtmöglichem Tempo aus Eigenmotivation. Würde ich sagen, ist ein A-Player. Und solche Leute und nur solche Leute darfst du dir ins Team holen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass dein Thumbnail-Designer von Fiverr auch diesen Standards entsprechen muss, aber jeder, der wirklich regelmäßig ins Projekt involviert ist, in Teilzeit, vielleicht auch nur, aber auf jeden Fall alle, die in Vollzeit involviert sind, müssen diesem Standard entsprechen. Was Leute hier nämlich am Anfang zu häufig machen, ist einfach mal Prozent herausgeben an jemanden, der gerade da ist. Diese Person, wenn du eine hinzuholst, am Anfang, vor allem, falls du es auf Prozentbasis machst, Spoiler, mach es nicht, muss sehr mit dir allein sein. Das heißt, ihr solltet euch persönlich gut kennen. Ihr solltet schon miteinander gearbeitet haben und die Person sollte auch unabhängig von der Zusammenarbeit mit dir schon ähnliche Ergebnisse wie die, die du von ihr erwartest, woanders erbracht haben. Das sind Kriterien, wenn du jemanden so eng an Bord holen möchtest am Anfang. Was besser ist, wenn dein Projekt auf dem Weg ist zur ersten Million, vereinbare ein Honorar und vereinbare Boni. Bonuszahlungen zum Beispiel ab x Prozent Wachstum oder was auch immer in neben der Kontrolle der Person ist. Wenn es jemand im Marketing und Sales ist, offensichtlich Marketing und Sales, Vertriebler offensichtlich Provision, aber jemand, der sich um Kundenbetreuung zum Beispiel kümmert, diese Person könnte einen Bonus bekommen, basierend auf der Kundenbewertung oder der Verlängerungsquote. Und das macht auf jeden Fall Sinn, aber eben nur unter der Prämisse, dass die Leute A-Player sind. Speed. Es hat keinen Vorteil, langsam zu sein. Gerade am Anfang, wenn du jetzt auf dem Weg bis zu deiner ersten Million bist, gib Gas. Du weißt nicht, wann das Momentum in deinem Leben sich shiftet. Das kann sein, weil etwas Persönliches dazwischen kommt. Ein Trauerfall, ein Gesundheitsfall. Ob es dir oder jemand nahestehenden passiert. Also all das hat einen riesigen Einfluss vielleicht auf deine Energie und Zeit. Vielleicht ein Umzug, der dann ansteht, was auch wieder aufwendiger und mehr Wandel und Veränderungen mit sich bringt, als man es eigentlich denkt. Der Markt kann sich auch ändern. Vielleicht kommt ein neuer Konkurrent rein, der genau das macht, was du machst, aber nochmal mit anderer Erfahrung oder mit aggressiverem Werbebudget. Es können sich Marktbedürfnisse switchen, weil eine neue Technologie wie zum Beispiel KI in deinem Bereich sehr stark unterwegs ist. Es gibt Millionen Dinge, die passieren können. Und wenn du merkst, okay, ich steigere mich gerade von Monat zu Monat mit dem, was ich mache, sag dich, warte mal, ich brauche erstmal eine Pause, ich muss jetzt erstmal Urlaub machen, ich muss jetzt erstmal chillen, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich bei meinen 50.000 Euro im Monat Umsatz erstmal die Profitmarge steigere und erstmal da ankomme. Nein, bleib auf dem Gas, fix die Probleme, wenn sie aufkommen Sie werden deutlich, wenn du eben skalierst und eben diesen Wasserhahn deines Businesses aufdrehst. Du wirst sehen, ob da weniger Wasser rauskommt und irgendwas im Rohr repariert werden muss, in der Pipeline sozusagen, oder ob du was in deinem Fulfillment ändern musst, weil du mit der Anfrage nicht hinterherkommst. Das ist der schnellste Weg zur Million, indem du den Fuß auf dem Gas behältst. Und letzter Punkt, Perfektion. Du hast keine Ahnung, was du tust, bis du es tust. Und das ist auch nach deiner ersten Million nicht weg. Es bedeutet, jedes Mal, wenn du ein neues Projekt angehst, eine neue Ad-Plattform erschließen möchtest, einen neuen Funnel baust, ein neues Produkt launchst, tu dir einen Gefallen und erwarte nicht, dass du verstehst, was es ist und wie genau es aussieht, bevor du den ersten Schritt machst. Im Machen wirst du sehr viel mehr erkennen. Auch zum Beispiel für mich hier. Du siehst, ich produziere hier YouTube-Content. Wenn ich gewartet hätte, bis ich das perfekte Content-System habe, bevor ich loslege, hätte ich nicht losgelegt. Im Pushen aber auf mehr Content, mehr Volumen, mehr Qualität, merke ich aber im Machen, im Posten, wie ich das hinkriege. So auch eben zurück zum ersten Punkt, den ich dir heute mitgegeben habe. Sell before you build. Du wirst das Projekt, perfekte Projekt, Produkt nicht ready haben, bevor du loslegst. Und das ist so die generelle Empfehlung für dich auf dem Weg zu deiner ersten Million. Denke nicht, dass du irgendetwas wissen musst, um das hinzukriegen. Du hast eine Kompetenz, mit der du schon Kunden gewonnen hast, wo du schon Leuten hilfst, egal ob es eine Dienstleistung oder ein Informationsprodukt ist. Beides ist für mich jetzt mal das Info-Business. Vertraue darauf, double down on what works und dann halt den Fuß auf dem Gaspedal und schau dich auf diesem Kanal um für mehr Tipps zu dem ganzen Thema.